Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sind Sie verheiratet? Sie begehren Ihren Ehepartner? Sie haben Freude am Sex? Sie freuen sich auf die Kinder, die daraus entstehen können? Tja, ob Sie es glauben oder nicht, damit sind Sie nicht nur ein lebensfreudiges, erotisches Genießerliebespaar, sondern Sie sind damit auch mitten in eine theologische Betrachtung hineingeraten. Das sagt zumindest unser heutiger Studiogast. Hallo und herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Frau Wilma Lerching. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Frau Lerching, ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 71, verheiratet, haben 3 Kinder. Sie wissen also, wovon Sie sprechen. Sie sind seit 98, beschäftigen sich in der Jugendarbeit mit dem Thema Liebe wählt aus. Sie halten auch regelmäßig Vorträge zum Thema Freundschaft und Sexualität und auch zur sogenannten Theologie des Leibes vom verstorbenen Johannes Paul II. Soweit richtig?
Ja, wunderbar.
Unser Thema in der Lebenshilfe heute, das nennt sich Liebe und Partnerschaft. Unser Leib macht das Geheimnis Gottes sichtbar. Und ich habe mir so als kleinen Merker drunter geschrieben, man könnte auch sagen, katholische Sexualmoral als Spaßbremse, Fragezeichen. Also das wird auch ein bisschen das Thema sein in unserer Sendung. Wir dürfen also gespannt sein. Frau Lerching, wie hoch ist denn eigentlich die aktuelle Ehescheidungsrate in Deutschland? Haben Sie da Zahlen?
In Deutschland leider nicht. Also von Österreich weiß ich, dass sie zwischen 40 und 60 schwankt. Ich glaube, dass es bei uns nicht sehr viel anders ist.
Wir haben also 40 und 60% aller Verheirateten lassen sich früher oder später scheiden.
Genau, okay. Auf dem Land weniger, in der Stadt höher. Ja, ich denke, das lässt sich schon ganz gut übertragen auf Deutschland.
Ja, Frau Lerching, sind denn Liebe fürs Leben, Treue, sind das heute keine Werte mehr?
Ja, es sind schon noch Werte. Das ist ja eben genau die Problematik, die jungen Leute, wenn man, also es gibt ganz aktuelle Zahlen auch dazu, die jungen Leute, die haben durchaus noch eine Sehnsucht dafür. Sie glauben sogar an die Liebe fürs Leben.
Wie bitte, junge Leute glauben das?
Ja, also es gibt eine Umfrage von 2011, ist jetzt noch nicht so alt, von der Demoskopie Allensbach, und die haben ab 16-Jährige befragt und tatsächlich 66% sagen noch, ja, ich glaube an die Liebe für das Leben, und nur 16% glauben nicht. Die anderen sind unentschieden, vielleicht weil sie es einfach beobachten, dass es nicht so ganz so doll klappt, aber die Sehnsucht scheint doch ungebrochen zu sein.
Ja, aber dann ist es doch eigentlich toll. Ich meine, immerhin 2/3 aller jungen Leute sagen, ja klar, Liebe fürs Leben, Treue, das ist ein Wert. Und dann sind die doch alle wunderbar monogam eingestielt, oder?
Ja, das ist eben genau, eigentlich schon. Ich sag, also die Treue ist auch noch ein Wert bei denen. Und ich merke das auch immer, wenn ich mit Jugendlichen spreche, dass dieser Sehnsucht und dieser Traum absolut da ist.
Wie, ganz kurz, damit wir wissen, wie oft sprechen Sie mit Jugendlichen außer Ihren Kindern? Im Zuge Ihrer Vorträge?
Also im Zuge meiner Vorträge, das also 10 bis 20 Mal im Jahr. Es kommt halt ganz drauf an, wo ich auch eingeladen werde. Habe kleinere und größere Gruppen vor mir und ja, komme dann einfach mit denen ins Gespräch. Erst halte ich dann einen Vortrag, einen Impulsvortrag, und anschließend tauschen wir uns dann auch nochmal darüber aus. Und ich merke immer wieder, dass diese Sehnsucht danach wirklich ganz ungebrochen ist und dass man sich das wirklich von Herzen wünscht, dass das auch wirklich Wirklichkeit wird in ihrem Leben. Aber sie sehen natürlich auch die Realität und merken ganz einfach auch, dass es so nicht klappt. Was ihnen nicht so ganz klar ist, ist, dass sie mit ihrer eigenen Lebensweise, die sie praktizieren, dazu beitragen, dass es nicht klappt. Das ist natürlich eine Tragik, die ihnen erst bewusst wird, wenn ich dann auch vieles erklärt habe.
Also das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, alle sagen, Treue ist ein Wert und trotzdem klappt es nicht.
Ja, sie erlernen halt durch die Lebensweise, die sie haben, einfach ihre Untreue. Also es wird ja in den Medien wird ja ganz klar propagiert, du musst einfach einen Partner nach dem anderen ausprobieren. Irgendwann wird schon der Richtige dabei sein. Sexualität gehört auch ganz selbstverständlich dazu. Nur was sie in Wirklichkeit lernen, ist die Untreue. Denn sie sagen sich, okay, ich probiere aus, hat nicht geklappt, ich nehme den Nächsten. Und das setzt sich natürlich auch fort. Und warum soll ich dieses Verhalten auf einmal aufgeben, nur weil ich jetzt den Partner meines Lebens getroffen habe? Und da ist so ein bisschen so die Problematik, ich möchte es mal gerne vergleichen, mit einem Koffer voll Falschgeld und mit einem Koffer mit richtigem Geld. Also in dem einen sind Blüten 1 Million und in dem anderen sind wirkliches Geld. Nach welchem Geld greife ich? Natürlich würde ich das echte Geld nehmen wollen, damit ich auch was davon habe. Nur die Medien, die verkaufen uns die ganze Zeit eigentlich die Blüten als die Wahrheit. Also Sexualität und Liebe und Rausch, das ist das, was wirklich Liebe ist. Und so dringen sie nie wirklich zum Kern vor und finden auch eben so diesen Andockpunkt zur Treue und zur wirklichen wahren Liebe nicht.
Frau Lerchen, jetzt trotz der offenbar schlechten Chancen, Sie haben vorhin 40-60% Scheidungsrate genannt, also trotz der schlechten Chancen, die eine lebenslange Ehe heute wohl hat, trotzdem belegen Ihre Begegnung mit Jugendlichen bei Vorträgen und Seminaren und auch was man manchmal doch in den Medien mitkriegt, dass da einfach eine ganz tiefe Sehnsucht in den Köpfen und auch in den Herzen der Menschen ist, nach einfach ja, dieser Bindung fürs Leben, dem Partner fürs Leben, der Liebe fürs Leben. Wo kommt diese tief verwurzelte Sehnsucht denn her? Warum lässt sie sich nicht aus den Köpfen und den Herzen vertreiben?
Ja, da gibt die Theologie des Leibes vom Papst Johannes Paul II. Tatsächlich schöne Antworten.
Jetzt haben Sie gerade das Stichwort eben gesagt, Theologie des Leibes, das kennt nicht jeder. Ja. Also viele kennen Johannes Paul II., aber Theologie des Leibes, was soll denn das bitte sein? Ich meine, Kirche und Leib sind ja sowieso ein paar Dinge, mit denen sich einige schwer tun, dass das irgendwie zusammengeht. Das müssen Sie jetzt ein bisschen aufklamüsern, Frau Lerchen.
Ja, es war für mich auch wirklich eine Offenbarung, als ich das erste Mal so richtig damit in Kontakt gekommen bin. Also wenn wir es mal auch vom Wort her nochmal uns anschauen, die Theologie ist ja quasi die Lehre von Gott. Also wir schauen uns etwas an, wir versuchen Gott in Worte zu fassen, Gott näher zu erklären, zu begreifen. Und jetzt sagt Johannes Paul II., dass wenn wir unseren Körper anschauen, wir darin eine Botschaft Gottes entdecken können. Also er sagt, unser Leib macht ein Geheimnis Gottes sichtbar.
Wie das? Also mein Schwimmring, wenn ich runterschaue, der macht ein Geheimnis Gottes sichtbar.
Ja, also aber er sagt, wenn wir da hingehen wollen, wenn wir das verstehen wollen, dann müssen wir an den Anfang zurück.
Welchen Anfang?
Er baut da ganz schön auf die Begegnung von Jesus mit den Pharisäern. Ich will mal kurz anreißen, worum es geht. Also die Pharisäer kommen zu Jesus und wollen ihm eigentlich eine Falle stellen und sagen, darf man eigentlich die Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Und dann sagt er, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer den Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Also er geht direkt auf die Schöpfungsgeschichte her. Aber die Pharisäer sind da nicht zufrieden und haken sofort ein und sagen, nee, aber Moses hat gesagt, also wir dürfen und wir müssen nur eine Scheidungsurkunde ausstellen. Und dann sagt Jesus, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Moses euch das erlaubt. Und dann sagt er einen Satz und darauf baut Johannes Paul II. Seine ganze Theologie des Leibes auf. Er sagt, am Anfang war das nicht so. Man liest da so schnell drüber, aber man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Was ist das denn mit dem Anfang? Was meint er damit? Und vielleicht versuchen wir es uns mal ganz einfach zu vergegenwärtigen. Wenn wir uns mal einen Zeitstrahl vorstellen und sagen, okay, am Anfang war das Paradies. Dann malen wir einen Zeitstrahl. Irgendwo auf dem Zeitstrahl war Jesus und ganz am Ende ist eben heute. Und wenn wir heute auf den Menschen schauen, beziehungsweise wenn die Pharisäer auf die Menschen schauen, dann haben sie einen ganz bestimmten Blick. Und zwar nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wir können den Menschen nur sehen bis zu einem bestimmten Ereignis, den die Kirche die Erbsünde nennt.
Die Sache mit dem Apfel und der Schlange.
Genau. Alles Dinge, die wir heute eigentlich nicht mehr so gerne hören wollen. Also ich habe jetzt auch schon mal mit Menschen gesprochen, die haben gesagt, ja, wie, das mit der Erbsünde, das haben wir doch abgeschafft.
Okay. Und, schön wär's, ne?
Ja, und eben, also wir wollen das nicht mehr sehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber vielleicht stellen wir es uns einfach so vor, als wäre ein Blitz in diesen Zeitstrahl gefahren und wir können immer nur bis zu diesem Blitz schauen.
Also bis zum Sündenfall, so weit können wir sehen.
Genau. Und deswegen sagen wir aber, kann ich jetzt gar nicht verstehen, die Menschen können nicht treu sein, die Menschen haben doch ihre Probleme und Jesus, du siehst doch, dass es nicht immer klappt.
Also ja, mein sexuelles Begehren ist ja auch ganz normal und natürlich. Ne?
Ja, genau. Und wenn doch die Liebe nicht mehr da ist, was sollen wir denn machen? Wir können doch da nicht so tun, als ob das ist doch gelogen. Das sind eigentlich den Blick, den wir heute auch haben, wenn wir uns fragen, ja, wie Ehescheidung, das ist doch eine Realität, die müssen wir doch anerkennen. Voreheliche Beziehungen, das ist doch heute so.
Ist doch auch die Natur des Menschen, dass der Mann die Frau begehrt und naja.
Genau, und jetzt sagt Jesus ganz klar, aber am Anfang war das nicht so. Und jetzt, wenn wir es uns mal ganz plastisch vorstellen, dann schaut Jesus quasi über diesen Blitz hinüber und sieht quasi, wie der Mensch am Anfang war, nämlich im Paradies. Und diesen Blick möchte er uns quasi wieder vermitteln und sagen, ich sehe euch so. Und so seid ihr von Gott geplant gewesen. Und da steckt ein ganz wunderbarer Plan dahinter. Und der ist auch in euren Leib eingeschrieben. Schaut euch an. Wie war es gedacht?
Wie war es denn gedacht, Frau Lerchen?
Ja, das ist halt wirklich schwer zu sehen. Also wenn wir uns heute nochmal vergegenwärtigen und die Schöpfungsgeschichte anschauen, dann ist bei uns vor in den Augen direkt Adam und Eva nackt mit der Schlange. Also wir haben alle die Bilder aus der Kinderbibel vor uns. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, weil wir dann immer sagen, ach, das ist doch Schnee von gestern, die Wissenschaft hat doch lange bewiesen das. Und dann kommen die langen Erklärungen. Aber das ist der falsche Blick, den wir haben. Wenn wir wenn der Liebende seiner Liebsten in die Augen schaut, dann würde er ja auch nicht sagen, ah, Schatz, ich sehe deine Hornhaut und deine Netzhaut und deine Linse, sondern wenn er in die Augen seiner Liebsten schaut, dann sagt er, Schatz, wenn ich in deine Augen schaue, dann sehe ich das weite Meer und die Sterne. Und ich denke, mit diesen Augen müssen wir nochmal die Schöpfungsgeschichte anschauen, nämlich mit den Augen, die Gott hat, mit den Augen eines Liebenden. Und dann können wir ganz viel aus dieser Schöpfungsgeschichte heraussehen.
Jetzt bin ich mal ganz böse, Frau Lerchen.
Ja.
Mein Kunststück mit Adam und Eva, der Adam hatte nur eine, die Eva, und die Eva hatte auch nur einen, den Adam. Was wäre denn jetzt, wenn da eine Eva und eine Sabine rumgesprungen wären?
Oh, das ist eine gute Frage. Also,
Wie war es jetzt im Anfang? Wie war das gemeint? Frau Lerchen, ich lasse Sie da nicht laufen.
Ja. Am Anfang war es tatsächlich so, wenn wir uns jetzt die Körper mal betrachten, also Adam und Eva sind vom Körper her aufeinander zugeordnet. Das heißt, sie waren wirklich im sexuellen Begehren auch, das war ja im Plan angelegt, war so gedacht. Ja, also wir hören, wie Gott sagt, also es war alles gut und dann auf einmal sieht er, nee, eine Sache ist nicht gut, nämlich Adam ist alleine. Und Adam selber merkt auch, ich bin hier alleine und irgendwie, ich würde das, hier ist alles so toll, ich würde das gerne mit jemandem teilen. Und Gott sagt es auch und sagt, okay, jetzt, da muss noch was passieren und er erschafft Eva. Und auch Eva hat einen Körper und dieser Körper ist aber anders als der von Adam. Und wenn wir es uns wirklich ganz plastisch vorstellen, das passt zusammen. Ja, und er legt in diese Körper und in diese Liebe hinein, legt er quasi die Fruchtbarkeit und die Sexualität. Und so haben Adam und Eva es auch am Anfang wahrgenommen, nämlich als ein Geschenk. Und sie haben das quasi also ablesen können an Gott selber. Gott Vater schenkt sich fortwährend dem Sohn und der Sohn schenkt sich fortwährend dem Vater. Und diese Dynamik, diese Liebesdynamik ist der Heilige Geist. Also wenn wir uns vorstellen, wie so ein Kreislauf, wo sich immer fort, wie man sich gegenseitig schenkt.
Also kann ich mir das auch so vorstellen, dass der Adam, als er noch allein war, dass der das so gesehen hat, dass da also zwischen Vater und Sohn einfach immer so eine Beziehung ist, so ein sich schenken. Und das wollte er irgendwie auch. Danach hat er Sehnsucht gehabt.
Ja, eher so eine Sehnsucht, also nicht aus dem Mangel heraus, sondern aus einer Fülle heraus, dass er sagt, boah, also ich platze hier vor lauter Freude. Ich muss das irgendwie teilen und mitteilen. Und Gott selber sieht es auch. Und er sagt, du Adam bist ja Abbild von mir. So steht's auch, so lesen wir es, Abbild. Aber ich möchte, dass du ganz Abbild bist und ich erschaffe eine Eva. Und jetzt seid ihr gemeinsam, ihr zwei, als Mann und Frau, jeder für sich, aber auch in der Gemeinschaft und besonders in der Gemeinschaft, seid ihr Abbild des lebendigen Gottes.
Dieses sich schenken und dieses Geben, die Hingabe, so wie es eben auch zwischen Gott Vater und dem Sohn uneingeschränkt und bedingungslos passiert, so ist sozusagen Adam und Eva auch angelegt. Soweit richtig verstanden, Frau Lerchen?
Genau.
Jetzt eine böse Frage, Sie wissen, dass die kommt. Warum hat Gott nicht gleich die Eva geschaffen? Warum musste er erst den Mangel des Adam sehen und der Adam sagt, du Gott, mir fehlt was?
Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Also da muss ich auch passen.
Ist es nicht so, oder könnten wir uns das vielleicht so vorstellen? Ich meine, indem wir ja Kinder zeugen, Frau Lerchen, Sie sind eine Mama, ich bin ein Papa, sind wir ja hineingenommen in die Schöpfung Gottes.
Ja.
Indem wir mit unseren Ehepartnern schlafen, kann dabei ein Kind dabei rauskommen.
Genau.
Und wir sind sozusagen, wir dürfen mitmachen an der Schöpfung.
Ja, genau.
Und wollte vielleicht Gott, dass wir selber draufkommen, dass wir mitmachen können, dass wir eingeladen sind?
Würde gut zu ihm passen, ja, weil er ja eigentlich auf die Freiheit wirklich einen sehr großen Wert legt und das zeigt er ja schon dadurch, dass er eben auch das Paradies nicht so geschaffen hat, dass da eben nichts passieren kann. Er hätte ja diesen Baum, der dann hinterher das große Problem wird, da gar nicht hinstellen müssen. Er hätte sich das ja alles so ausdenken können, dass wir gar nicht erst in eine große Problematik kommen, aber Er wollte eben, dass der Mensch wirklich total frei ist, denn er selber ist total frei und kann eigentlich auch neben sich dann nicht irgendwie was ertragen oder dulden, was eben nicht frei ist. Und wenn er quasi sich schenkt, dann schenkt er immer alles. Also diese Logik, glaube ich, können wir aus der Bibel schon gut ablesen. Und in dem Sinne, ja, passiert eben genau das Problem. Also Adam und Eva schenken sich wirklich sich hin und Gott legt in dieses Geschenk die Fruchtbarkeit. Also da können wir mal sehen, ja, wie wunderbar er das gestaltet hat. Hätte man ja auch ganz anders machen können. Ja, also es gibt ja auch Tiere zum Beispiel.
Zellteilung.
Ja, genau, wo einfach das bei den Fischen zum Beispiel die Eier werden ausgestoßen und die Samenzellen werden ausgestoßen. Das hat jetzt wirklich nicht eine Einheit von den Tieren, führt es mit sich.
Beim Menschen hat auch nicht wirklich mit Spaß zu tun, oder?
Ja, ist einfach eine Vermehrung. Ja, also kommen da einfach ihrem Auftrag nach. Aber hier, da hat es wirklich was mit einem Geschenk zu tun. Und Adam und Eva haben sich auch so gesehen als Geschenk. Also das war einfach, die haben Sexualität ganz anders wahrgenommen. Und jetzt kommt aber da trotzdem irgendwo eben dieser Blitz dazwischen. Und Papst Johannes Paul II. Sagt da was ganz Spannendes. Er sagt nämlich, der ursprüngliche Schlüssel, um Gottes Plan wirklich zu verstehen, ist die Nacktheit.
Oh, jetzt wird es ja immer schwieriger vergleichen. Ja. Also Nacktheit, katholische Kirche, Gottes Plan, also jetzt spitze ich die Ohren.
Geht
weiter
nicht gut
bitte.
Zusammen, ja genau. Ich bin da auch drüber gestolpert, habe gedacht, bitte was jetzt? Aber er sagt dann, in der Genesis lesen wir, beide, Adam und Eva, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Ja, das ist wirklich ein Satz, den müssen wir mal nochmal mit uns nehmen, weil dieses Gefühl kennen wir nicht. Wenn wir nackt sind und jemand anders kommt rein, den wir nicht kennen oder der uns so nicht sehen sollte, dann würden wir uns sofort bedecken. Also das ist ein ganz normales Gefühl. Und
das ist ein Reflex.
Ja, und selbst Freud sagt, der Abwesenheit von Scham deutet auf eine auf ein Problem hin, auf eine psychische Krankheit hin. Also das scheint für uns total normal zu sein. Und aber diese ursprüngliche Nacktheit, die Adam und Eva haben, die haben wir nicht mehr. Wo ist die geblieben? Hm. Und Papst Johannes Paul II. Sagt weiter, also es kommt jetzt dazu, dass Adam und Eva wirklich sich da total wohlfühlen, Arbeit macht Spaß, Wetter ist immer toll, Wasser ist immer warm, alles ist toll, ja, stellen wir uns wirklich klasse vor.
Poolservice ist perfekt.
Ja, okay. Genau, auf Fingerschnips wird alles gebracht und jetzt kommt die Schlange. Und die Schlange macht etwas, sie lenkt den Blick von Eva weg von Gott. Also wenn wir es uns wirklich mal plastisch vorstellen, von diesem Blick in die Weite und nach oben, da geht der Blick nach unten.
Und dieser Blick in dieses ständige sich Schenken und Hingeben von Gott Vater und Gott Sohn und dem Heiligen Geist.
Genau, das wird weggelenkt.
Okay.
Und jetzt sagt die Schlange, also ich möchte es mal einfach so für auf unsere heutige Zeit übersetzen, sagt, also euch ist schon klar, dass Gott euch nicht alles schenken will und dass er was für sich behält. Und wenn ihr wirklich glücklich werden wollt, glaubt ihr doch nicht, dass Gott euch das alles gibt. Das müsst ihr euch schon selber nehmen. Ne? Also ihr wisst doch, da hinten der Baum und so. Und wie lügt natürlich auch, wenn es sagt nach dem Motto, ah, ihr dürft ja von keinem Baum hier essen. Und dann lässt Eva sich schon auf eine Diskussion ein und sagt, ja, nein, doch schon. Also außer aus von dem da. Ja, war mir ja klar, weil der ist ja der interessanteste Baum und dann werdet ihr nämlich wie Gott und das will er ja gar nicht. Ja, also sät quasi den Zweifel und er schafft. Eva lässt den Zweifel in ihr Herz sehen und greift nach ihrem Glück. Und hier haben wir auch ganz typische Verhaltensweisen von Mann und Frau, die da auch deutlich werden und auch Problematiken von Mann und Frau, die hier deutlich werden. Eva greift nach dem Glück. Also sie versucht ihr Glück zu nehmen und das selber in die Hand zu nehmen. Und da haben wir auch heute ganz typische Verhaltensweisen von Frauen, die ja oft versuchen, sich die Leute dahin zu schieben, wo sie sie hinhaben möchten und die Sachen so zu drehen, dass es für sie passt. Ich glaube, dass viele sich da auch drin wiedererkennen. Ich leider auch immer wieder.
Ich wusste noch gar nicht, dass ich so manipuliert werde.
Ja, ich fürchte doch ab und zu, dann teilt es eben doch auf.
Okay.
Und auch wird deutlich die Problematik vom Mann, nämlich wird auch die Frage gestellt bei der Theologie des Leibes, wo war eigentlich der Mann? Wissen Sie es? Wo war Adam zu dem Zeitpunkt?
Keine Ahnung.
In der Bibel steht ein Wort auf Hebräisch, ich kann es leider nicht wiedergeben, aber es heißt übersetzt Ellenbogen an Ellenbogen. Er stand also direkt neben Eva. Und jetzt ist die Problematik oder die Frage, warum hat Adam nichts gemacht? Wo war Adam? Warum hat Adam nicht gesagt, oh Eva, ist nicht gut, sprich bitte nicht mit der Schlange? Oder er hätte sich dazwischen schmeißen können und sagen können, also nee, Schlange, also ich nehme es jetzt mit dir auf. Ja, Schlange kann man auch übersetzen mit lebensbedrohlichem Ungeheuer oder ja, ganz große lebensbedrohliche Macht. Schlange hört sich dann manchmal so ein bisschen niedlich an. Aber er macht nichts, er hält sich zurück. Oder er hätte Gott rufen können und sagen können, Gott, hier läuft was schief, Eva redet mit der Schlange, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja,
okay,
also,
warum macht er nichts?
Ja, das ist eben die große Frage. Er bleibt da untätig und Eva wird tätig. Und indem, dass sie jetzt quasi diesen Zweifel sät, in ihrem Herzen zulässt, da passiert auf einmal der Bruch. Und dann lesen wir in der Bibel, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Da passiert eben genau dieser Punkt. Vorher haben sie sich total als Geschenk gegenseitig wahrgenommen und haben gesagt, ja, ich schenke mich dir, du schenkst dich mir, überhaupt kein Problem. Und auf einmal sahen sie, dass sie nackt sind und dann müssen sie sich auf einmal bekleiden. Und ja, jetzt ist eben das, was vorher war, Eva schenkt sich ganz Adam, Adam schenkt sich ganz Eva, ist eher so, ja, Eva geht auf Adam zu, aber biegt im letzten Augenblick ab und sagt, ja, ich möchte eigentlich auch was für mich. Ich liebe dich, aber eigentlich möchte ich auch was für mich. Und so diese ganze Hingabe, die Gott...
Ich möchte mein eigenes Konto und sowas.
Ja, vielleicht, ja. Aber auch in der Sexualität spüren wir das ja immer wieder. Dass wir immer wieder auch in der Versuchung sind, uns nicht dem anderen ganz hinzugeben, sondern auch erst auf unsere eigenen Bedürfnisse bedacht zu sein. Also was ich jetzt nicht ganz abwerten möchte, wir müssen auch darauf schauen, dass jeder auch im sexuellen Bereich auch zu seinem Recht kommt. Das ist jetzt nicht so ganz geschickt ausgedrückt, aber ich hoffe, dass man versteht, worauf ich hinaus möchte. Also es muss auch ein gegenseitiges Geschenken sein, aber auch, dass ich auch erkenne, was brauche ich eigentlich und das auch ausdrücke. Aber es geht auch immer wieder in diesen Egoismus hinein. Und den hatten wir am Anfang nicht. Am Anfang, als Gott die Menschen geschaffen hat, da war das ein totales Sich-Verschenken. Und das haben wir verloren. Das ist eigentlich so die Tragik, die da deutlich wird. Und jetzt haben wir ein Problem. Ja.
Jetzt ist was ist seitdem anders dann zwischen uns?
Seitdem können wir nicht mehr wirklich glauben, dass wir uns dem anderen hingeben können oder dass der andere auch uns sich ganz hingeben kann. Seitdem ist immer irgendwo der Punkt, wo uns der Egoismus ein Schnippchen schlägt. Und den gilt es zu überwinden. Also Jesus sagt, weil ihr so hartherzig seid. Irgendwas in unserem Herzen hat sich jetzt verbogen. Er hat nicht mehr diese Ausrichtung, die es vorher hatte, sondern hat sich so verkrampft innerlich und wird auch nicht richtig frei. Und da krankt es dran. Also wenn wir es vielleicht auch mal mit zwei Wörtern, gerade was die Sexualität angeht, mal beleuchten, dann sieht man es schon ganz schön. Also wir haben einmal das Wort Begehren und in dem Wort Begehren steckt auch das Wort Ehre. Ich möchte dich ehren, ich möchte dir gut tun. Es ist auf das Du ausgerichtet. Und das, was wir heute erleben, ist eher die Begierde. Das ist die Gier. Ich möchte was für mich. Und die Scham zeigt eigentlich an, dass wir was verloren haben. Nämlich einmal diese Unschuld, diesen unschuldigen Blick aufeinander. Und einmal auch, dass wir uns jetzt vor diesem Blick des anderen schützen müssen, dass wir benutzt werden.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Gast im Studio ist Wilma Lerchen. Bei uns geht es um Liebe und Partnerschaft. Unser Leib macht das Geheimnis Gottes sichtbar. Wir sprechen somit über die Theologie des Leibes. Untertitel unserer Sendung: Katholische Sexualmoral als Spaßbremse, könnte man auch sehen. Was Frau Lerchen uns so erzählt hat, das hört sich eigentlich alles ganz anders an. Man kann es eigentlich kaum glauben, dass sich ein Papst mit solchen Themen beschäftigt. Und die Theologie des Leibes, Frau Lerchen, die hat er in den sogenannten Mittwochskatechesen über Jahre hinweg ausgebreitet. Das heißt also, das ist vielleicht vielen entgangen, dass wir einen Papst hatten, der jahrelang nur von Sex und Körperlichkeit gesprochen hat, oder?
Ja, ganz genau. Und es ist auch wirklich sehr umfangreich. Also alles, was wir heute beleuchten können, ist wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil, den er wirklich da ausgefaltet hat. Das ist eine ganz großartige Theologie, die aber wirklich darauf hindeutet, dass unser Leib ein wichtiger Faktor in unserer Erlösung ist. Also wir haben ja oft so diese Trennung, so von Geist ist gut und Leib ist böse. Irgendwie ist das noch in unseren Köpfen und will so recht nicht raus. Aber es ist tatsächlich nicht so. Und diese ganze Katechese eröffnet uns das immer wieder, dass der Leib ein wichtiger Teil ist bei unserer Erlösung und dass er dazugehört und dass Gott ihn gut geschaffen hat.
Also über den Leib als Faktor unserer Erlösung sprechen wir noch weiter in der Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir spielen jetzt ein bisschen Musik. Thank you. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Liebe und Partnerschaft. Unser Leib macht das Geheimnis Gottes sichtbar. Wir sind im Gespräch mit Wilma Lerchen. Sie ist auch Buchautorin, hält zu dem Thema auch Vorträge und Seminare, insbesondere vor Jugendlichen. Frau Lerchen, Sie haben vorhin die These eben aufgeworfen, der Leib, unser Leib als Faktor der Erlösung. Also der Leib als Faktor der Erlösung, eigentlich wird doch Kirche und eigentlich die ganze Theologie immer als was unglaublich Geistiges, Geistliches wahrgenommen. Und jetzt kommt auf einmal in der Theologie des Leibes, wie bitte mein Leib, mein Körper hat was mit der Erlösung zu tun. Frau Lerchen, jetzt bin ich gespannt.
Ja, Jesus selber macht es uns ja vor. Als mir das mal aufgegangen ist, da habe ich wirklich... ging mir ein Schauer über den Rücken, weil mir das so plastisch geworden ist. Wir hören es bei jeder heiligen Messe. Ja, mein Leib hingegeben für euch. Jesus selber hat es gemacht. Ja, wir haben, wenn wir nochmal eben überlegen, wir haben gesagt, dass der Adam quasi sich ja eigentlich die Aufgabe gehabt hätte, Eva zu beschützen und das einfach nicht geschafft hat. Und jetzt Jesus hat es getan. Jesus hat sich quasi mit seinem Leib ganz zwischen die Sünde und uns geworfen.
In die Bresche geworfen.
Ganz genau. Er hat eigentlich das gemacht, was Adam hätte machen sollen. Und er ist quasi das Vorbild schlechthin jetzt für uns, dass er sagt, dieser Leib kann uns zur Erlösung dienen. Und ich mache euch vor, wie es geht. Also, dass wir mit unserem Leib das machen können. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel von den Schwestern von der Mutter Teresa, die sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel in Afrika bin und ich muss einen weiten Weg gehen, um die Menschen zu besuchen, und der Weg ist weit und ich habe Durst und meine Füße tun weh, dann sage ich dem Herrn, mein Leib hingegeben für dich. Aber wenn wir es jetzt auf die Ehe beziehen, dann ist es natürlich auch nochmal, also da wirklich eine ganz große Wende, dass wir das nochmal so für uns begreifen. Im Epheserbrief sagt uns Paulus selber, jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich es finde, diesen wunderbaren Satz, ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Also er sagt, das ist ein großes Geheimnis, dass Mann und Frau eins werden. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Also, dass wir quasi in unserer Sexualität Abbild dessen sind, wie Christus die Kirche liebt.
Heieiei, das ist starker Tobak.
Ja, das muss man wirklich nochmal auf sich wirken lassen. Und in dem Sinne merkte man auch auf einmal, welch hohen Wert die Sexualität eigentlich hat.
Frau Lerchen, jetzt sehe ich, dass das Telefon häufig klingelt. Das freut mich natürlich sehr. Und ich begrüße aus Koblenz die erste Hörerin, Frau Unger. Ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
Hallo, guten Tag. Bitte, ich habe eine Frage. Ich habe gemerkt, ich bin ein Ausländer. Aber ich habe gemerkt, hier in Deutschland ist Sexualität unter Kindern verboten, gesetzlich. Aber ich habe gemerkt, dass viele Kinder, sie fangen schon zu früh an mit diesen Sachen.
Ja.
Und dadurch, ich glaube, viele Jugendliche, sie haben Probleme mit Beziehung, weil sie wissen nicht, was wirklich Beziehung ist.
Ganz genau.
Ich glaube, Beziehung, das hat nicht nur mit Sexualität zu tun.
Genau.
Sexualität soll etwa wie Beilage.
Mhm. Ganz genau.
Diese Durchhalten, diese Zusammenarbeiten, diese Anpassungsfähigkeit, diese Verantwortung voreinander, diese Dasein voreinander, die Kraft in schwierigen Zeiten, das fehlt. Sie haben diese Sachen nicht.
Frau Unger, ich danke für den Beitrag. Da geben Sie der Frau Lerchen ein tolles Stichwort.
Genau, es ist also tatsächlich so, dass uns ja ständig in den Medien vermittelt wird, dass wenn man sich kennenlernt, die Sexualität sofort dazugehört. Also eigentlich wird verkauft, Sexualität ist die Liebe. Und dann merkt man aber, dass durch die Sexualität eben eine sehr tiefe Bindung entsteht an den Körper und auch an den Menschen, auch an die Seele des anderen, ohne dass man vorher mal geprüft hat, ob man wirklich zueinander passt. Und da ist was in totale Unwucht geraten. Und das ist, was viele Jugendliche einfach auch nicht mehr wissen, weil es eben ja in ihren Freundeskreisen so üblich ist und weil es ihnen immer vorgegaukelt wird und weil einfach auch viel zu wenig darüber gesprochen wird, was es wirklich bedeutet, genau wie Sie es eben gesagt haben, was eine wirkliche Partnerschaft beinhaltet. Und das ist dann wiederum, der Rückschluss ist dann auch wieder, dass Sexualität in der Tiefe, wie es möglich wäre, gar nicht verstanden und angenommen wird und auch nicht so erlebt wird. Also ich möchte es mal vielleicht vergleichen mit einem Porsche. Ja, also viele Jugendliche sagen so, mein Leben, jetzt bin ich 15 und jetzt ist alles ganz toll, jetzt gehört auch irgendwo eine Partnerschaft dazu und es ist so, als würden sie sich einen Porsche kaufen. Und sie versprechen sich unglaublich viel davon und sie sagen, okay, jetzt fahre ich auf die Autobahn und jetzt möchte ich mit 300 Sachen, also so richtig mein Fahrgefühl und meinen Fahrspaß da ausleben. Und sie fahren los und sie geben Gas und sie merken, dass sie irgendwie in Schlingern geraten. Und dann gucken sie nach unten und sagen, oh, meine Reifen sind ja platt. Wie kann das sein? Und dann gucken sie sich um und sehen auf der Autobahn, alle Autos fahren so ein bisschen schlingerisch. Und dann merken sie, oh, die Reifen von den anderen sind ja auch platt. Also ist mit platten Reifen fahren ganz normal. Also sie erleben Sexualität und genau da ist auch das Problem, gerade die jungen Frauen erleben es so, weil sie eben einfach noch gar nicht wirklich verstehen, wie ihr Körper, welche Bedürfnisse ihr Körper hat. Und wenn ich jetzt ein 15-jähriges Mädchen habe, die schläft vielleicht mit einem 17-, 18-jährigen Jungen, auch er kennt seinen Körper kaum und seinen eigenen nicht, aber geschweige denn den Körper seiner Freundin nicht so richtig und er weiß auch nicht, welche Bedürfnisse, seelischen, körperlichen Bedürfnisse hat die Frau eigentlich. Und man schläft miteinander und irgendwie bleibt so ein Gefühl zurück wie, also eben dieses Gefühl, ich möchte Gas geben, aber es funktioniert nicht. Und Jesus kommt jetzt quasi und klopft an unsere Scheiben und sagt, es fahren zwar hier alle mit platten Reifen, aber das ist nicht normal. Normal ist, wenn die Reifen aufgepumpt sind.
Schöne, breite Reifen, tiefer gelegt, und dass man richtig Vollgas geben kann.
Ganz genau.
Und diesen Porsche voll ausfahren kann.
Ja. Und das ist eben, und jetzt ist ja die Frage, wie kommen wir wieder daran? Nur weil eben alle das so machen, heißt es doch nicht, dass es wirklich das ist, was wir erleben können. Das ist nicht das Ende. Das ist nicht die Fülle, die wir erleben. Und oft, wenn ich mit Jugendlichen spreche, kommt eben genau das auch als Rückmeldung. Und gerade die jungen Frauen haben dann immer ganz traurige Augen. Und dann denke ich immer, ach, das muss doch nicht sein.
Frau Lerchen, vertiefen wir das Thema auch möglicherweise über so Kriterien, wie ich denn meinen Porsche checken kann.
Ja.
Also sprich, wie ich welche Kriterien auch Gott uns gegeben hat,
ja, genau.
wie wir einen richtigen Partner ja unter den vielen hübschen jungen Männern und Frauen, die es gibt, rausfinden können. Ich möchte gern einfach nochmal eine Hörerin reinnehmen, wieder aus Koblenz. Ich grüße Sie.
Grüß Sie auch. Ich habe zwar den ganzen Vortrag nicht von Anfang an gehört, aber
Hat ein paar Fragen aufgeworfen.
Bitte?
Hat ein paar Fragen aufgeworfen.
Ja, aber ich möchte noch was dazu sagen.
Bitte.
Weil das Problem ist also so aktuell, ja. In der Bibel steht an einer Stelle, ich weiß es nicht an welcher, dass der Geist über den Leib herrschen soll. Wenn es umgekehrt ist, dann beherrscht uns also diese Gelüste und alles, was der Leib, so Ausschweifung und weiß ich was. Also heute ist das sehr problematisch. Also alles ist auf den Fugen geraten. Früher hat man noch von Enthaltsam, also von den 12 Früchten des Heiligen Geistes gesprochen. Enthaltsamkeit, Keuschheit. Ja, sagen Sie das heute jemand, der wird Sie auslachen, weil die ganze Welt ist, das ist eine lange Kettenreaktion, ja. Das fing vielleicht schon in den 60er Jahren, wo ja, man den Körper zur Schau gestellt hat. Ja, also die Männer haben die Frauen vergöttert, da wurde Gott schon an der, von Gott wurde gar nicht gesprochen. Aber der Leib, ja, alle wollen Models werden, alle tolle Figur, und die Verführung und der Satan hat mächtig geerntet.
Also über ja. Möglichkeiten, wie man auch da die Spreu vom Weizen trennen kann und was der richtige ist, sprechen wir noch weiter im Verlauf der Sendung.
Also, okay, aber nochmal. Das wollte ich nur sagen, dass nicht alles, also ja, der Körper ist ausgewachsen, aber der Geist ist noch lange nicht also reif. Und gucken Sie mal, die Heilige, wollte ich noch dazu sagen, als die Eltern der Teresa vom Kinder Jesus zusammenkamen, also sich verbunden haben, da haben die gebetet um heilige Kinder. Und heutzutage kommen die meisten Kinder durch Lust des Fleisches und nicht, weil Gott dabei ist. Das ist wirklich ein ganz großes Thema. Und ich sehe das mit ganz anderen Augen, mit Gottes Augen.
Ja. Also, ich danke Ihnen. Gruß nach Koblenz. Und eigentlich ist ja die Kirche und Gott mit der Theologie des Leibes von Johannes Paul II. Ja schon in die Schlafzimmer vorgedrungen, Frau Lerchen, oder?
Ja, zum Teil schon. Also es gibt immer mehr Leute, auch gerade junge Leute, die sich damit beschäftigen und die ganz begeistert sind. Also die wirklich merken, da tut sich eine ganz neue Welt auf und da kommt eben die Schönheit nochmal zum Tragen. Also wir haben eben gehört, wie die Hörerin gesagt hat, der Geist soll über den Leib herrschen. Herrschen gefällt mir jetzt nicht so, aber es steht tatsächlich so. Aber der Witz ist wirklich, dass wir im Sündenfall den Geist ausgehaucht haben, den Gott uns gegeben hat und Gott möchte uns ihn wieder zurückschenken. Jesus hat uns quasi erlöst. Und durch die Sakramente möchte er uns diesen Geist wiedergeben, dass wir ihn wieder in uns entfalten können und dass er wieder mit das Geist und Leib wieder eins werden und dass da wirklich die ganze Schönheit wieder deutlich wird. Und ich hatte jetzt noch ein sehr schönes Gespräch mit einer jungen Frau, die in der kirchlichen Jugendarbeit quasi groß geworden ist und irgendwann die Theologie des Leibes entdeckt hat und völlig überwältigt war und gemerkt hat, sie ist mit ihrem ersten Freund zu weit gegangen. Hat dann auch die Freundschaft hat leider nicht gehalten, hat dann jetzt den Partner ihres Lebens kennengelernt und hat dann eben in dieser kirchlichen Jugendarbeit tatsächlich gesagt, also sie hat jetzt für sich begriffen, dass Warten bis zu ihr einen tiefen Wert hat, weil eben diese Sexualität so eine, ja, eine wichtige und wichtigen und schönen Platz in ihrer Partnerschaft haben sollen und die das nicht vorwegnehmen wollen, bevor nicht wirklich die Partnerschaft auch auf einem guten Grund steht. Und dann ist was ganz Interessantes passiert, sie ist in ihren eigenen Kreisen quasi ausgelacht worden und ist dann auch, hat dort kein Verständnis gefunden. Und da merken wir einfach auch eine ganz große Diskrepanz, die wir mittlerweile in der kirchlichen Jugendarbeit haben, wenn wir über Warten bis zur Ehe sprechen, wenn wir wirklich davon sprechen, dass wir sagen, Verhütungsmittel sind nicht die Lösung, die wir uns eigentlich wünschen, weil da kommen viele Probleme dazu, dass da kaum noch Verständnis ist. Und da setzt eigentlich meine Arbeit an, da setzt irgendwo auch mein Bedürfnis an, die jungen Leute aufzuklären. Und ich erlebe immer wieder, dass sie das durchaus auch aufnehmen und verstehen können und das auch hören wollen, auch wenn sie es nicht sofort umsetzen können.
Also ich fasse zusammen, hier übernehmen konkret auch Laien Aufgaben in der Kirche, wenn also schon von der Kanzel die kirchliche Sexualmoral nicht transportiert wird, dann wird sie eben von den Laien transportiert.
Ja, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass die kirchlichen Mitarbeiter und Priester da überhaupt nicht ausgebildet werden, dass das einfach kein Thema mehr ist, auch in den Ausbildungen nicht, in den Priesterseminaren nicht. Und das ist sehr schade, weil es doch eben für die Menschen so ein wichtiges Thema ist und wo sie doch quasi wirklich auch Unterstützung brauchen und auch Hinführung brauchen. Das bedeutet ja nicht, dass wir uns da hinstellen müssen und wirklich sagen müssen, also das dürfte und das dürfte nicht, sondern wir müssen es ihnen erklären und wir müssen es ihnen zugänglich machen. Und die Theologie des Leibes hat da wirklich eine ganz wunderbare Sprache.
Jetzt sind Sie jetzt in den Ausführungen ziemlich von den jungen Menschen ausgegangen, die eben warten auf den richtigen Partner. Jetzt hatten wir einen Anruf einer Hörerin aus Betzdorf, die hat die Frage hinterlegt bei uns in der Regie. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt Witwe bin, ich habe schon Kinder, aber das Leben ist ja nicht vorbei. Die Witwe oder auch der Witwer, die sehnen sich ja genauso wie der junge Mensch, weil sie ja daraufhin geschaffen ist, nach einem Gegenüber. Sie sehnen sich auch nach Sexualität. Ja, was ist mit denen?
Ja, also der Leib bleibt hingeordnet auch auf den Partner und auch auf Gott. Ich bin selber in der Situation nicht, muss dann wirklich sagen, dass Antworten, die ich geben könnte, natürlich da sehr verkürzt sind, weil ich selber in dieser Situation nicht bin. Ich habe eine Bekannte, die selber auch in der Situation ist, dass sie sich von ihrem Partner trennen musste und selber auch gesagt hat, ich weiß nicht, wie soll ich damit umgehen, weil ich bin noch nie alleine gewesen und ich kann es auch eigentlich nicht und ich habe auch ein tiefes Bedürfnis danach, mit jemandem zusammen zu sein. Sie hat aber auch für sich erkannt, dass es ganz schwierig ist, wenn man Kinder hat und einen fremden Partner dann dazukommt. Und sie hat es tatsächlich für sich so gelöst und ich möchte es jetzt auch einfach als Beispiel so stehen lassen, dass sie Gott sich ganz geschenkt hat, gesagt hat, Gott, du musst meine Ergänzung sein. für sie hat das wirklich ganz viele positive Früchte hervorgebracht und sie kann das so leben.
Jetzt haben wir vom Niederrhein den Herrn Naul. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Morgen. Also ich verfolge Ihr Gespräch sehr intensiv und ich muss dazu, möchte gerne dazu sagen, ich vergleiche es immer gerne mit einem Fluss. Wenn anderen einen vergifteten Fluss springen, dann muss ich doch nicht auch in den Fluss hineinspringen, weil das jetzt also viele andere tun, sondern ich muss da mein Verhalten daran orientieren, was ich aus meinem Herzen her gut oder falsch finde. Und mit dem Sex sehe ich es so, man sollte auch ein bisschen ästhetischer damit umgehen. Wer ästhetisch damit umgeht, der geht, glaube ich, auch verantwortungsbewusster damit um. Denn Sex ist ja bestimmt die schönste Sache der Welt. Ich sage jetzt bestimmt, weil ich selber habe noch keine Frau, ne? Und versuche da eben auch enthaltsam zu leben, weil ich eben, ich beschäftige mich mit der Heiligen Schrift, mit dem Katechismus und dann, soll ich mal sagen, ich möchte mit dem Herrn, mit dem Herrgott im Einklang leben und jetzt nicht in das Haus mit den roten Lampen gehen. Ne? Aber
das wäre kein guter Plan.
Bitte?
Das wäre kein guter Plan.
Nee. Aber dann sagen andere, ja, tut doch heute jeder, kannst du auch machen, tun da andere auch. Dann sage ich, wenn andere das tun, ist das automatisch nicht deswegen richtig. Ne?
Richtig. Herr Naul, ja. Ich danke Ihnen für den Beitrag und ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass die Frau Lerchen uns ein paar Kriterien gibt, wie wir denn den richtigen Partner bringen. Herr Naul, ich danke Ihnen fürs Stichwort. Behüt Sie Gott.
Ja, danke. Einen schönen Tag noch.
Ja. Gut. Frau Lerchen, der Herr Naul hat uns sozusagen mal das Stichwort gegeben, konkret zu werden.
Ja.
Welche Kriterien hat uns denn Gott so gegeben, dass er so Hilfestellungen gibt, wie wir denn den finden, die finden, auf die wir wirklich hingeschaffen sind?
Ja, also Jesus oder Gott sagt uns ja quasi, oder wir lesen in der Bibel, dass wir Abbild Gottes sind.
Ja.
Und wir können eigentlich nur dann wirklich glücklich werden, wenn wir diesem Abbild entsprechen. Also wir müssen uns eigentlich Gott anschauen und sagen, wie ist Gott? Wir müssen ihn einfach anschauen und dann sehen wir einfach und Gott, Jesus sagt uns immer wieder, Gott ist die Liebe. Und wenn wir also quasi glücklich werden wollen, dann müssen wir auch lieben. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, ja, wie ist denn die Liebe Gottes? Und die Liebe Gottes hat vier Eigenschaften. Sie ist treu, sie ist bedingungslos, sie ist frei und sie ist fruchtbar. Stellen wir es uns vielleicht ganz einfach vor wie ein Tisch. Ja, ein Tisch hat vier Beine und er kann nur dann stehen, wenn auch wirklich alle vier Beine auf dem Boden stehen. Wenn ein Tischbein fehlt, dann kippt der Tisch einfach um. Ja, und jetzt können wir eigentlich alles, was wir im Leben tun, egal was wir tun, können wir an diesen vier Kriterien messen. Und der Herr Noll hat eben ein ganz schönes Beispiel gegeben, dass er sagt, wenn wir jetzt quasi im Moment keinen Partner haben, dann können wir doch eigentlich auch dann Prostituierte zu Prostituierten gehen. Jetzt können wir ganz einfach mal abgleichen. Können wir denn damit glücklich werden? Also wir können nur glücklich werden, eigentlich wenn wir uns nach dem Abbild Gottes ausstrecken. Und dann können wir uns ganz einfach die Fragen stellen. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir gehen zu einer Prostituierten, ist das treu? Sicher nicht. Denn diese Frau hat ja eigentlich auch eine Bestimmung, eine Berufung, vielleicht einen von Gott gegebenen Partner. Also das hat nichts mit Treue zu tun. Und vielleicht auch für mich, der ich später meine Frau kennenlerne, auch ihr bin ich in dem Augenblick nicht treu. Ist das bedingungslos, was ich da tue? Nein, ist es nicht. Denn die Bedingung ist, dass mir Befriedigung verschafft wird und ich bezahle dafür. Die Bedingung ist, dass ich dafür auch keine Konsequenzen habe. Ist es frei? Naja, also da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Vielleicht treibt mich auch eher meine Begierde, als dass ich wirklich eine freie Entscheidung getroffen habe. Und ist es fruchtbar? Sicher nicht. Denn die Fruchtbarkeit wird ja nicht gewünscht. Da soll ja kein neues Leben entstehen. Wir wollen kein gemeinsames Kind, sondern wir wollen eigentlich nur diese Sexualität erleben. Und da merke ich schon, auf diese Art und Weise kann ich nicht glücklich werden. Das geht nicht. Ja, vielleicht noch mal ein anderes Beispiel. Wenn eine junge Frau von ihrem Freund so ein bisschen gedrängt wird, ich möchte gerne mit dir schlafen, weil für mich das dazugehört, weil damit beweist du mir wirklich deine Liebe. Und die junge Frau geht darauf ein. Schauen wir uns das nochmal an. Ist das treu? Sicher. Also sie möchte wahrscheinlich wirklich mit diesem Partner zusammenbleiben. Ist es bedingungslos? Nein. Denn die Bedingung ist ja, ich schlafe mit dir, damit du bei mir bleibst. Ist es frei? Nein, auch nicht. Denn ich werde ja quasi gedrängt und ich gehe auf dieses Drängen ein, weil ich Angst habe, dass du gehst. Und ist es fruchtbar? Wenn ich mir nicht sicher bin, dass wir wirklich das Paar sind, das zusammengehört, dann würde ich wahrscheinlich alles tun, damit ich im Moment nicht schwanger werde. Also von Fruchtbarkeit kann auch keine Rede sein. Schon wieder fallen zwei Tischbeine um und so kann ich nicht glücklich werden, so bleibt der Tisch nicht stehen.
Also das heißt, mit den Kriterien, wenn ich die anlege an, ja, kann ich die erfüllen mit dem Partner, mit dem ich gerade zusammen bin?
Genau.
Oder kann ich die erfüllen mit dem Partner, den ich im Auge habe?
Genau. Das sind ganz wichtige Kriterien, aber eigentlich für alles, gerade auch was den Leib betrifft, egal welche Entscheidungen ich treffe, auch wenn ich die jungen Männer habe, die unter Pornosucht leiden. Es ist eben genau der Punkt. Also uns wird immer wieder gesagt, ach, ist doch ganz normal, macht doch jeder, da ist doch nichts dabei. Aber werde ich wirklich glücklich damit? Und das ist eben der Punkt. Wir müssen uns darüber klar werden, dass unser Leib eine ganz wichtige Aufgabe ist, die uns gestellt wird. Und das geht auch nicht ohne Verzicht und auch nicht ohne Leid. Auch das können wir an Jesus sehen. Als er sein Leib hingegeben hat, dann war das mit ganz viel Leid auch verbunden. Und doch ist daraus die Erlösung entstanden. Und wenn wir uns wirklich immer weiter tiefer hineindenken in dieses Geheimnis, es ist wirklich... Ja, es ist ein Bild, das sich immer wieder neu entfaltet und auch aus verschiedenen Richtungen neu betrachtet werden kann. Dann merken wir, ja, wohin es eigentlich geht und dass unser Leib tatsächlich ein Geheimnis Gottes ausdrückt.
Aus dem Ruhrgebiet erwarten wir noch einen Hörer.
Grüß Gott. Ich war im Schuldienst und von daher hatte ich einmal Einblick in dieses Thema. Und zwar folgendes, die Sexualität oder der Sex, dass der schlecht gemacht ist, stammt ja im Grunde vom Calvinismus her. Mhm. Katholischerseits ist das ja gar nicht so negativ beurteilt worden. Und dann gab es ja früher in meiner Kindheit, am zweiten Sonntag, wenn die Hochzeit von Kanaan als Evangelium war, den Ehehirtenbrief. Und da wohnte man im Laufe der Zeit so ganz allmählich in einige Regeln der kirchlichen Ehelehrer darüber informiert. Und etwas ganz Schlimmes finde ich, dass seinerzeit, ist inzwischen zurückgegangen, dass man den Ausdruck machen brauchte, Liebe machen. Nicht miteinander schlafen oder irgendwie, sondern Liebe machen. Und ich habe dann meinen Schülern gesagt, also Kinder werden nicht gemacht, die werden erliebt oder geschenkt. Das war's.
Ja, vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Kinder werden erliebt. Das ist ein tolles Wort. Ich danke Ihnen wirklich sehr. Frau Lerchen, jetzt hat der Hörer aus dem Ruhrgebiet hat uns da noch ein Stichwort gegeben. Wir haben ja den Untertitel, oder den habe ich mir jetzt erlaubt, der Sendung auch zu geben, so die Kirche, die kirchliche Sexualmoral als Spaßbremse.
Ja.
Und es ist auch schon angeklungen, inwieweit denn ja unsere Kirche jetzt, also in dem Fall die katholische Kirche, tatsächlich alles tut, um jungen Menschen die katholische Sexualmoral oder die Theologie des Leibes einfach nahe zu bringen, nicht als ein Modell, du darfst nicht, du sollst nicht, das ist verboten, das ist alles schmutzig, sondern hallo, das ist was richtig gigantisch Tolles, Wunderbares und wir wollen, dass du mit deinem tiefer gelegten Porsche die Maximalgeschwindigkeit erreichst. Ja? Warum macht die das nicht?
Ja, das ist eine gute Frage.
Frau Lerchen, warum macht die das nicht? Also ich bin Ende 60 Jahrgang, nie davon gehört. Immer nur, ja. Nö, ist alles schlecht, alles schmutzig, darfst du nicht. Und wenn du ein Problem hast, lieber kalt duschen und so weiter.
Ja. Es wird tatsächlich nicht über die Schönheit gesprochen. Es wird gar nicht darüber gesprochen. Das ist eigentlich das Problem. Wenn man es überhaupt wahrnimmt, dann nur als Verbot. Man muss es irgendwo aufschlagen und man liest dann halt nur, du darfst dies nicht, du darfst jenes nicht. Es wird eigentlich nur als eine schwere Last erlebt, die einfach nicht mehr in unsere heutige Zeit passt. Und das finde ich sehr erschreckend, dass wir heute auch wirklich Aussagen haben von Seelsorgern und Bischöfen, die das quasi bestätigen und sagen, ja, das geht heute einfach nicht mehr. Ja, und damit ist aber wirklich den jungen Leuten nicht geholfen.
Und nee, das geht heute gar nicht mehr. Ich meine, in Zeiten von Internet und ich meine, es ist alles verfügbar, warum soll es nicht gehen, als Kirche über Sexualität zu sprechen?
Ja, wir haben die Sprache verloren. Wir haben wirklich die Sprache darüber verloren und ich sehe die Ursache ganz klar darin, dass wir die Königsteiner Erklärung haben. Also Papst Paul VI. Hat diese wunderbare Enzyklika herausgegeben, Humane Vitae, über die Weitergabe des menschlichen Lebens. Und die ist eigentlich nur immer unter dem Blickwinkel des Verbotes gelesen worden. Alles andere, was drin steht, ist überhaupt irgendwie gar nicht wahrgenommen worden. Und ich habe den Eindruck...
Und was ist die Königsteiner Erklärung?
Ja, ich habe... Also die Bischöfe haben einfach Angst gehabt, glaube ich.
Die Deutschen?
Die deutschen Bischöfe, dass sie einfach, dass die Gläubigen das überhaupt nicht verstehen können und haben daraufhin die Königsteiner Erklärung abgegeben, indem sie quasi sagen, oder ich sage es mal einfach so, wie haben es die Menschen wahrgenommen? Die Menschen haben gehört, ich bin jetzt eigentlich nur noch meinem Gewissen verantwortlich und wenn ich das mit meinem Gewissen verantworten kann, dann kann ich machen, was ich will. Egal, was drin steht, das haben die Menschen gehört. Und hier haben wir eine Riesenproblematik, weil eben das Gewissen ja nur durch Wissen gebildet werden kann, dieses Wissen aber nicht mehr vermittelt worden ist. Und ich glaube, dass vielen Priestern und Bischöfen wirklich der Zusammenhang total fehlt. Ihnen ist nicht bewusst, was daraus entstanden ist, dass eben die Verhütungsmentalität eben eine lebensfeindliche Umgebung fürs Kind gebracht hat, dass sie eben es damit sich gebracht hat, dass junge Leute viel zu früh in Sexualität hineinstolpern, gar nicht sich Gedanken darüber machen, sondern wirklich hineinstolpern, weil es eben so ist und erst dann die ganzen schmerzhaften Wunden aufreißen und sich dann hinterher fragen, warum tut mir alles weh, warum kann ich keinem Partner mehr vertrauen, warum habe ich das nicht so erlebt, wie ich es mir vorgestellt habe, warum ist also mein Porsche mit platten Reifen? Und ich denke, da ist ein ganz großes Versäumnis, wirklich auszusprechen, hier muss was getan werden, hier muss einfach auch nochmal ganz klar in die Tiefe gegangen werden. Und die Theologie des Leides ist dafür eine ganz wunderbare Möglichkeit, weil sie diesen wunderbaren positiven Ansatz hat und weil sie gut zu vermitteln ist. Ich habe wirklich auch schon mit sehr kritischen Jugendlichen darüber gesprochen und die dadurch einen ganz neuen Blick gewonnen haben, gesagt haben, da müssen wir jetzt nochmal wirklich drüber nachdenken und da nochmal ganz neu das bewerten.
Welcher Sprache könnte sich denn die Kirche bedienen? Ich meine, Sie sagen, wenn Sie Vorträge vor Jugendlichen über Theologie des Leibes und Johannes Paul II. Halten, ich meine, konservativer und erzkatholischer geht es ja gar nicht. Und trotzdem sagen die, also ich spreche jetzt auch kursiv und in Anführungsstrichen, und trotzdem sagen die, hey, jawohl, mit dem kann ich was anfangen. Dann verstehe ich nicht, wie die Kirche oder viele Bischöfe sagen können, wir wissen nicht, wie wir es rüberbringen sollen.
Ja, ich glaube, dass wirklich da einfach ein Mangel daran herrscht, dass man sich nicht damit beschäftigt hat. Die Sexualität war einfach über Jahrzehnte kein Thema mehr und man hat die Sprache dafür verloren. Und wenn man sich nie damit auseinandersetzt, dann weiß man auch nicht, welche Wörter kann man wirklich benutzen, um sowas wirklich wunderbar darzustellen. Und für mich wäre immer der erste Wunsch, dass jeder Priester sich erstmal anfängt, sich mit der natürlichen Empfängnisregelung auseinanderzusetzen, weil da an dem Körper auch wieder sichtbar wird der Frau, wie läuft es eigentlich? Welche Gesetzmäßigkeiten hat Gott in den Körper der Frau, in den Körper des Mannes hineingelegt? Wie ist das Zusammenspiel? Und wenn ich das mal innerlich wirklich ganz begriffen habe, dann merke ich auf einmal, dass ein ganz wunderbarer Plan dahinter steckt und dass nicht die Kirche hier eigentlich eine Spaßbremse sein möchte, die den Menschen alles verbieten möchte, sondern ihnen eigentlich das Tor zum Glück öffnen möchte.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Liebe und Partnerschaft, unser Leib macht das Geheimnis Gottes sichtbar. Wir sind im Gespräch mit der Autorin Wilma Lerchen. Wir hören ein bisschen Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Liebe und Partnerschaft, unser Leib macht das Geheimnis Gottes sichtbar. Katholische Sexualmoral als Spaßbremse. Wir sind im Gespräch mit Wilma Lerchen. Sie ist Autorin und hält auch Vorträge vor Jugendlichen zum Thema auch Theologie des Leibes von Johannes Paul II. Frau Lerchen, jetzt haben wir gerade vor der Musik drüber gesprochen, dass der katholischen Kirche ja die Sprache fehlt, um einfach nicht nur Jugendlichen, sondern überhaupt dem Kirchenvolk eigentlich das Wunderbare der katholischen Sexuallehre auch nahe zu bringen. Also das Wunderbare, dass sie uns ja auch schützt und bewahrt vor Schmerz, vor Verwundung, vor Verletzung und eigentlich, dass wir verstehen, wie wir angelegt sind, dass wir ja wirklich ein gigantischer Teil von Gottes Plan, von Gottes wunderbarer Schöpfung sind und dass wir hineingenommen sind in einen Schöpfungsakt. Ich meine, wo gibt es denn sowas, ja, dass das Geschöpf hineingenommen ist in den Schöpfungsakt des Schöpfers? Ja. Wenn jetzt die Kirche sprachlos ist, das ist ja kein Problem. Gott hat uns ja die Sakramente gegeben, die eigentlich immer wirken. Sakramente sind ja Geschenke, die Christus uns geschenkt hat. Was sagt denn Johannes Paul II. In der Theologie des Leibes? Wie können uns denn da die Sakramente der Kirche helfen?
Ja, er sagt einfach, wir brauchen die Gnade Gottes, und um wirklich wieder diesem Bild zu entsprechen, wie wir am Anfang waren. Und diese Gnade wird ausgegossen, und er sagt, und zwar in den Sakramenten. Die Sakramente sind mehr als nur schöne Rituale, und er drückt es wunderbar aus, sie durchdringen die Seele und den Leib mit der Kraft der Heiligkeit. Und das ist eben genau der Punkt, wenn ich genau an den Punkten, wir alle haben Probleme, unsere Sexualität wirklich so zu leben, wie sie von Gott gedacht ist. Und deswegen dürfen wir eben einmal in dem Sakrament der Versöhnung, in der Beichte, die Dinge vorbringen, von denen wir das Gefühl haben, es läuft noch nicht so, wie es sein soll, und ich fühle mich noch nicht wohl damit, das ist noch nicht richtig. Und wir dürfen vertrauen, dass wir durch die Lossprechung wirklich mit Gottes Gnade eine neue Kraft erfahren, damit einen neuen Umgang zu finden, der uns frei macht, der uns nicht in unserer Begierde lässt, die uns ja wie immer nur antreibt und uns nicht zur Ruhe kommen lässt, sondern die uns wirklich frei macht auf Gott hin.
Also stopp, das heißt, im Grunde wäre die Beichte ein probates Mittel, meine Sexualität besser zu verstehen?
Auf jeden Fall.
Und besser zu leben?
Auf jeden Fall. Und auch neue Kraft zu bekommen, das einfach so zu leben, wie es mir gut tut. Denn die wenigsten sind ganz glücklich damit, ich sag's mal, wenn jetzt ein Pornosüchtiger, der ist nicht wirklich glücklich damit, dass er wirklich diese Sucht hat, sondern er möchte auch irgendwo frei werden davon, wie jeder Süchtige das eigentlich möchte. Und in der Beichte erfahren wir eben diese Kraft, uns diese Gewohnheiten wirklich zu durchbrechen und neu anzufangen. Und ganz besonders natürlich in der Eucharistie, wenn wir zur Eucharistie gehen dürfen, dass Gott sich ja selber uns mit seinem Leib schenkt und unseren Leib damit aufbauen will und uns eine neue Kraft schenken will. Also sie durchdringen Seele und den Leib. Und da merken wir dieses, wir können das nicht trennen und wir sollen es auch nicht trennen von Gott her. Das ist wirklich eine Einheit, die ja uns eine ganz wunderbare Schönheit offenbart und die wir kennenlernen können und wir uns danach ausstrecken dürfen, wenn Gott so gewollt hat.
Wie sind denn so die Reaktionen? Jetzt, Sie sprechen ja über die Theologie des Leibes nicht nur vor Jugendlichen, sondern auch vielleicht vor Verheirateten, oder?
Ja.
Das sind jetzt alles alte Hasen, was Ehe und Beziehung angeht. Wie sind denn da die Reaktionen?
Also sehr, sehr große Überraschung, ganz große Freude. Man merkt einfach, wie die Eheleute anfangen gerade zu sitzen und sich zu freuen, welches großartige Berufung eigentlich in sie hineingelegt worden ist. Und sie spüren auch, welche große Verantwortung sie eigentlich auch für den Bereich der Sexualität haben. Es gibt auch irgendwo den Ausspruch, man muss halt wirklich auch darauf achten, dass die Sexualität ein Fest ist und dass sie wirklich, dass man sich darum bemüht, dass es jedes Mal schöner wird. Natürlich wissen wir alle, dass das nicht immer möglich ist, aber so sich diesem Ideal auszustrecken und zu sagen, ja, das ist wirklich ein Geschenk, dessen wir uns auch würdig zeigen müssen, und dann sehen wir Sexualität unter einem ganz anderen Blickwinkel.
Johannes Paul II. Also als Paarberater?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, er hat einfach als junger Mann, als junger Priester viel mit Studenten zusammengekommen ist, einfach das auch beobachtet. Das war auch immer so sein Weg, an die Dinge heranzugehen. Wie sind die Erfahrungen der jungen Menschen? Was erfahren sie? Was suchen sie? Wo ist ihre Sehnsucht? Und danach ist er gegangen und diese Antworten hat er daraufhin formuliert. Das ist ganz wunderbar.
Frau Lerchen, wenn ich jetzt neugierig geworden bin auf Theologie des Leibes, wo höre ich denn da mehr davon? Wo lese ich da mehr davon?
Also empfehlen würde ich das Buch Theologie des Leibes für Anfänger von Christopher West. Es ist erschienen im FE Verlag. Gibt einen sehr schönen Einblick in diese ganze Thematik, die man gut nachvollziehen kann. Was ich auch jedem empfehlen möchte, ist das Ehepaar Gams. Sie haben unter dem Stichwort Vision Liebe, geben sie immer in Deutschland verteilt verschiedene Workshops bieten sie an, das kann ich nur wärmstens weiterempfehlen. Und in Heiligkreuz an der an der Hochschule gibt es einen eigenen Zweig, der sich nur wirklich damit beschäftigt, verschiedene Module, die man besuchen kann, um das wirklich nochmal in der Tiefe ganz aufzunehmen. Jeder, der sich dafür interessiert, ist da wirklich bestens aufgehoben.
Also alle Tipps, die Frau Lerchen jetzt gerade gegeben hat, die sind natürlich auch beim Radio Horeb Hörerservice hinterlegt. Also wenn Sie jetzt nicht schnell genug mitschreiben konnten oder Ihr Gekrakel nicht mehr lesen können, keine Sorge, beim Hörerservice ist es hinterlegt. Frau Lerchen, jetzt sind Sie Mama von drei Kindern. Haben Sie die Theologie des Leibes vorher oder nachher kennengelernt?
Nachher. Ich habe aber festgestellt, dass vieles sich auch dadurch ergeben hat, wie wir unsere Ehe gelebt haben und dass wir auch versucht haben, uns nach den christlichen Ehemaßstäben auch zu orientieren. Und wir haben im Nachhinein auch immer wieder festgestellt, dass wir genau wissen, wann unsere Kinder gezeugt worden sind. Und das ist ein ganz wunderbares Wissen, wenn man einfach diese Augenblicke noch kennt und wirklich merkt, ja, da hat Gott wirklich uns hineingenommen in seinen Schöpfungsplan und wir dürfen Teil davon sein und die Kinder sind das Geschenk dessen. Also es ist wirklich ein ganz wunderbares Geschenk.
Also auch im Nachhinein hat sozusagen das Wissen um die Theologie des Leibes auch Ihr Eheleben auch nochmal neu bereichert?
Auf jeden Fall. Und wir steigen da auch immer noch weiter ein, weil das so ein großes Feld ist und weil man sich da immer wieder neue Felder sich auch eröffnen und auch nochmal neue Dimensionen auftun. Also wir sind da ganz begeistert.
Frau Lerchen, Ihr Wunsch für unsere Hörerinnen und Hörer?
Dass sie wirklich ihren Leib annehmen können, dass sie, wie Gott es gesagt hat, der Leib ist gut, er sah, dass es gut war, dass es sehr gut war, so wie er ist, und dass sie erkennen dürfen, dass ein Geheimnis Gottes in sie eingeschrieben ist.
Frau Lerchen, vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern Rede und Antwort gestanden sind und dass Sie uns die Theologie des Leibes ein bisschen näher gebracht haben, auch wie wir unseren Porsche wirklich die Reifen aufblasen können und tiefer legen können. Ganz herzlichen Dank, Frau Lerchen.
Vielen Dank auch.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie erst später zugeschaltet haben und diese Sendung in voller Länge hören möchten oder vielleicht auch weitergeben wollen, also erstmal, Sie können entweder länger aufbleiben und um 23 Uhr die Lebenshilfe im Nachtprogramm von Radio Horeb nochmal hören, da wird die Sendung wiederholt, oder Sie können sich eine CD dieser Sendung telefonisch bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst unter 08328 921 120. Oder auch direkt von der Website von Radio Horeb, www.horeb.org. Auch dort können Sie, wenn Sie da versiert sind, sich die Sendung als Datei zum Beispiel auch herunterladen, als sogenannten Podcast. Dann können Sie das irgendwie auf Ihr iPhone oder iPad laden und jederzeit im Stau, in der U-Bahn oder wenn Sie auf irgendwas warten, sich Sendungen von Radio Horeb, jetzt wollte ich gerade sagen, reinziehen. Aber manchmal ist es auch schon so, die Sendungen, die, ja, verändern schon mal was. Wenn Sie Fragen zum Empfang oder zu Radio Horeb allgemein haben oder noch mal genau wissen wollen, die drei Tipps, die Frau Lerchen gegeben hat zur Theologie des Leibes, wo man mehr nachlesen kann oder wer da Seminare gibt, das erfahren Sie beim Radio Horeb Hörerservice 08328 921 110 zu den üblichen Zeiten Montag bis Freitag 9 bis 12, 13 bis 16 Uhr. Also nicht denken, dass man zur nachtschlafenden Zeit bei Radio Horeb anrufen kann, wenn Sie es im Nachtprogramm hören. Da schlafen die Kollegen und Kolleginnen. Schön, dass Sie dabei waren bei uns in der Sendung. Schön, dass Sie angerufen haben und einfach mit Ihren tollen Gedanken die Sendung bereichert haben. Ganz herzliches Vergelt's Gott. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.